Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Wie steht es eigentlich um die Podcast-Branche in Deutschland? Für die großen Player, aber auch für die kleinen Produktionsfirmen. Und gab es da nicht auch mal eine unabhängige Szene? Was macht die eigentlich? Antworten hole ich mir heute vom Podcaster Christian Conradi. Und in der Medienkritik die Doku Willi, Verrat am Kanzler von Jan Peter und Sandra Naumann. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Ich spreche jetzt mit Christian Conradi. Er ist Podcaster, war Mitgründer des Labels 4000 Hertz und ist heute Teil des Bounce Audio Collective. Und er produziert unter anderem die Podcasts Notaufnahme für Ärzte ohne Grenzen und den Kinderpodcast Weißt du's schon. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen ja am 19. April jetzt auf und gestern war in Berlin die Podcast-Konferenz All Ears, ausgerichtet von Spotify. Warst du eigentlich da?
Ich war dann tatsächlich doch noch da, ja. Ich hatte lange überlegt, fand es irgendwie inhaltlich gar nicht so spannend, aber dann hatte ich doch so eine Mischung aus FOMO, irgendwas doch zu verpassen, und da dann viele Leute da waren, die ich auch schon lange kannte und mal wiedersehen wollte, habe ich gedacht, ach komm, gehst du doch noch hin.
Und wenn du die Erfahrung so in ein paar Sätzen zusammenfassen würdest, wie war es?
Weniger als die Jahre zuvor, auch an Publikum, was natürlich auch mit dem Preis zu tun hat. Das konnte man viel lesen. Also 300 Euro für ein bisschen Networking und Input ist dann schon auch für viele sehr viel Geld, gerade für Leute von außerhalb von Berlin gewesen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass es sehr angenehm war. Gerade weil es nicht so voll war, hatte man viel Raum und Platz, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Und natürlich auch ein paar Talks und Panels sich anzuschauen, das war durchaus auch ganz interessant.
Von dem, was so durchgesickert ist sozusagen, habe ich ja vor allen Dingen mitbekommen, dass die Keynote Maria Lorenz-Bokelberg von Pool Artists gehalten hat. Und der Titel dieser Keynote lautete »The Podcasts are alright«. Würdest du denn sagen, dass die Podcasts alright sind? Wie sieht die Branche so aus deiner Sicht aus heute?
Also Maria hat das an sich eigentlich, finde ich, ja schon auch sehr realistisch begonnen, dass eigentlich die Stimmung eher negativ ist. Das hat sie natürlich auch nicht vermieden, das zu erwähnen, dass es viele Entlassungen gab, dass Shows gecancelt wurden, dass gefühlt weniger Geld bei PodcasterInnen, bei Firmen ankommt, weil sich, obwohl Hörerzahlen weiter steigen und auch Werbebudgets zum Beispiel insgesamt im Markt mehr werden. Der Kuchen wird größer und wird dadurch beim Einzelnen kommt weniger an. Das ist schon so ein Gefühl, was sich eingestellt hat in den letzten Monaten, auch in dem vergangenen Jahr. Und das ist auch sicherlich ein Trend, der spürbar ist und dadurch eher ein pessimistischer Ausblick ist. Aber trotzdem hat Maria in ihrer Keynote festgehalten, dass die Tendenz trotzdem weiter nach oben geht. Das heißt, immer mehr Menschen hören Podcasts. Es wird auch global betrachtet und auch im deutschen Markt betrachtet immer noch viel investiert. Werbebudgets steigen und das sollte man nicht vergessen. Also das Medium fängt gerade eigentlich erst an, vielleicht auch nach sowas wie einer Hype-Phase in der Realität anzukommen. Es wird viel beobachtet, dass Unternehmen auch jetzt wirklich mal auf Zahlen gucken und was bringt mir das eigentlich, Podcasts zu machen? Lässt sich das wirklich finanzieren? Lässt sich daraus ein nachhaltiges Geschäft machen? Und da haben viele jetzt auch schon entschieden, nee, irgendwie nicht. Ich fahre das wieder zurück, ich stelle Podcasts ein, ich fahre den Release-Tonus runter, um die Ausgaben zu überprüfen. Ich bin vielleicht nicht mehr bereit, Podcasts mit InfluencerInnen zu machen, die dann fünfstellige Honorare für ein Hosting eines Podcasts bekommen. Also all das sind so Fragen in der Branche, die man sich hat ja selbstkritisch stellen müssen, und die wurden jetzt eben beantwortet mit durchaus einer Kürzung.
Und was heißt das mit dem Blick auf die Zukunft für die kleineren Player, die, so habe ich dich jetzt verstanden, doch recht abhängig sind dann ja von den Entscheidungen größerer Player wie Plattformen und Sendern?
Also es ist schon sehr komplex, der Markt, ne? Also du hast gerade gesagt, Plattformen, Sender, wenn man sich so insgesamt den Markt in Anführungszeichen anschaut, dann kann man den ja grundsätzlich erstmal unterscheiden in, es gibt Inhalte, die werden über Werbung finanziert, und es gibt Inhalte, die sind kostenlos und werbefrei, das wäre dann so der öffentlich-rechtliche Bereich, und es gibt aber auch Inhalte, die sind hinter einer Bezahlschranke in irgendeiner Art und Weise. Und es lässt sich schon feststellen, dass zum Beispiel Inhalte, die von Verlagen kommen, die von privaten Unternehmen erstellt werden, die sich durch die Reichweite dann über Werbung finanzieren, dass die durchaus zu kämpfen haben, dass Werbebudgets dann letztendlich doch sehr konservativ auf wenige große Podcasts verteilt werden, die sich durchaus sehr gut finanzieren können, aber das ist vielleicht so gering- und mittelreichweitige Podcasts eher schwerer haben, sich zu finanzieren. Und das natürlich auch im Umkehrschluss diejenigen, die dann letztendlich die Podcasts produzieren, weniger Aufträge bekommen. Also es ist ja so ein Rattenschwanz an Infrastruktur und Zulieferertum, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, hängt da ja mit stark zusammen. Also deshalb muss man, glaube ich, unterscheiden, einerseits PodcasterInnen, die selber Inhalte produzieren und publizieren, und Firmen, die für Medienunternehmen Inhalte produzieren und auch Inhalte, die innerhalb von Unternehmen produziert werden. Also das ist ja durchaus sehr, sehr komplex, dieser Markt, der da entstanden ist in den letzten Jahren. Und auf all diesen Bereichen gibt es natürlich irgendwie Auswirkungen. Und da jetzt irgendwie eine Perspektive für die Zukunft zu sehen, würde ich schon sagen, man hat ja auch bemerkt, dass einige auch kleinere Podcast-Produktionsfirmen sehr stark zurückgefahren haben oder zum Teil sogar pleite gegangen sind, ihr Geschäft aufgegeben haben. Deshalb würde ich sagen, ist die Perspektive umkämpfter. Es gibt gerade zumindest jetzt auch im Ausblick aufs Jahr 2024 noch, ist so das Gefühl auch bei der All Ears, wenn man so mit Leuten gesprochen hat, die in kleineren Unternehmen, Produktionsfirmen sind, es wird ein schwieriges Jahr werden, auch das Jahr 2024. Man muss mehr kämpfen um Aufträge. Man muss auch die Preise tatsächlich korrigieren. Man findet heutzutage einfach viel mehr Leute, die auch, ich sag mal, für einen Tagessatz von 100 Euro Podcasts produzieren. Genauso ist es auch bei Werbepreisen. Die Werbepreise lassen nach. Also es findet durchaus eine Korrektur leider nach unten statt. Gleichzeitig ist ein Thema auch bei der All Ears ganz groß gewesen, das Thema künstliche Intelligenz, was immer wieder so als Innovationsbringer präsentiert wurde, nicht nur bei der All Ears, sondern generell nämlich die Debatte so war, dass es fast ausschließlich auf einer technologischen Innovationsebene diskutiert und präsentiert wird, aber dass dahinter letztendlich eigentlich auch Rationalisierungstendenzen stecken. Wie kann man mit weniger Aufwand vielleicht sogar noch mehr oder schon bereits bestehende Abläufe so optimieren, dass sie mich weniger kosten und am Ende dadurch sich auch Projekte mit weniger Budget realisieren lassen. Die Themen stehen eigentlich die ganze Zeit zwischen den Zeilen, werden aber nicht so offen und ehrlich kommuniziert und diskutiert.
In solchen Zeiten, wo nach so einem Boom häufig dann ja so eine Art Konsolidierung oder wie auch immer stattfindet, da hat man ja häufig zwei Tendenzen. Das eine ist, dass sich alle in sichere Banken flüchten. So, also wäre die Frage, hast du das Gefühl, die Kreativität beim Podcasten ist größtenteils vorbei und alle machen jetzt eher nur das, was sie wissen, das funktioniert?
Ja und nein. Also ich muss auch sagen, ich hatte so einige Momente bei der All Ears, da war ich auch ein bisschen irritiert. Ein Beispiel. Es gab dort einen Talk, da ging es um Laber-Podcasts in der InfluencerInnen-Szene im weitesten Sinne. Also dass es einen Trend gibt, dass immer auch mehr TikTokerInnen auch Podcasts machen, um halt auch so Longform-Inhalte zu produzieren. Und da ist zum Beispiel ein neuer Trend, der als solcher entdeckt wurde, das Konzept. Das klingt jetzt vielleicht absurd und ich musste auch schmunzeln, als das so gesagt wurde, dass das jetzt als Trend entdeckt wird, dass man sagt, es ist vielleicht nicht mehr allzu interessant für die Leute, dass wir einfach nur so rumlabern, sondern schon ein bisschen gezielter vielleicht über Dinge sprechen, sagt ja schon eine Menge aus. Und das wurde tatsächlich als eine kreative Form einer Neuentwicklung fast dargestellt, innerhalb dieser Nische, die ja sehr groß ist, der InfluencerInnen-Podcasts. Und das wiederum zeigt ja, aus einer Perspektive, die ich vielleicht mitbringe, als jemand, der schon seit Jahren Podcast produziert, möge das vielleicht lächerlich sein, aber innerhalb dieser Welt ist das tatsächlich eine neue Entwicklung, eine neue Perspektive, die nachvollziehbar ist. Und aus der Warte dieser Producer, sage ich jetzt mal, ist das eine Innovation, eine Weiterentwicklung, eine kreative Neuschöpfung. Und deshalb würde wahrscheinlich eine Vielzahl dieser Szene behaupten, dass da eine Weiterentwicklung passiert. Also wir verändern uns ja, würden die dann wahrscheinlich schon sagen. Man hört auch ganz viele Leute sagen, gerade weil der finanzielle Druck größer wird und die KI dazukommt, müssen wir uns einfach auch neue Wege überlegen, um uns abzusetzen von dem Einheitsbrei und uns auch vor allen Dingen mehr abzusetzen zu dem, was durch KI möglich wird. Also dass es jetzt natürlich noch umso wichtiger wird, Inhalte zu produzieren, wo die menschliche Handschrift sehr, sehr, sehr deutlich ist. Michael Barbaro von The Daily, dem News-Podcast der New York Times, hat es auch sehr stark herausgestellt, dass das auch dazu beitragen wird, die Glaubwürdigkeit in den Medien wieder zu stärken. Und das, finde ich, ist eine Diskussion, die hier in der Form in Deutschland noch gar nicht angekommen ist.
Wo ist denn hier in Deutschland noch der Raum für kreative Risiken?
Also ich habe schon den Eindruck, dass ja sehr viel ausprobiert wird, auch jetzt zum Beispiel im Kontext von KI. Gerade weil diese Technologien es ja ermöglichen, mit erstmal relativ wenig Mitteln neue Wege zu gehen. Sei es jetzt Sprachsynthese, sei es aus großen Textdatenmengen Informationen rauszuziehen, Inhalte zusammenfassen zu lassen. Das heißt, die Rechercheaufwand zum Beispiel von großen Textdokumenten wird einfacher. Es wird einfacher, Dokumente, die bisher nur zum Beispiel auf Textbasis waren, zu vertonen, zum Beispiel sei es Chatprotokolle, E-Mails, diesen Schriftsprachen auch eine Stimme zu geben. All das sind, glaube ich, Dinge, mit denen jetzt auch sehr viel experimentiert wird, was auch neue Wege ermöglicht, also eine Audioform zu entwickeln, die bisher zum Beispiel nur auf Textbasis war. Ich glaube nur, dass das noch nicht strukturiert passiert, einfach weil da die Entwicklung so schnell ist und sich noch keine Dienste und keine Workflows und ich sag mal so Pipelines struktureller, redaktioneller Natur entwickelt haben, um das wirklich in den Alltag mit einzubauen. Ich glaube, dass die neuen Impulse nur bei den Unternehmen funktionieren können, die es noch schaffen, einen finanziellen Freiraum zu ermöglichen. Es gibt ja zum Teil auch Produktionsfirmen und Unternehmen, die jetzt in den vergangenen Jahren durchaus sehr gut Geld verdient haben in ihrem Rahmen und vielleicht auch Strukturen geschaffen haben, dass da jetzt eine Handvoll Menschen sich mit der Neuentwicklung von Formaten beschäftigen können. Und bei denen liegt derzeit natürlich ein großer Vorteil. In der Allgemeinheit sehe ich tatsächlich neue Impulse noch nicht so prominent, aber das ist so ein Blick in die Glaskugel, die ich mir jetzt persönlich eigentlich nicht zutraue, da eine Prognose zu liefern, einfach weil es noch zu früh ist.
Aber eins ist ja klar, das höre ich auch bei dir ganz deutlich raus, das Medium ist nicht mehr neu. Diese erste Zeit des einfach wilden Rumprobierens ist vorbei, es hat sich professionalisiert. Hat denn die Enshittification auch schon so ein Stück weit eingesetzt? Das ist ja dieser Begriff von Cory Doctorow, der sagt, gerade bei so großen Plattformen am Anfang verspricht man den Nutzern sozusagen das Blaue vom Himmel, dann versucht man die Investoren glücklich zu machen und am Ende versucht man möglichst viel für sich abzugreifen und es wird eigentlich für alle blöd. Hast du das Gefühl, dass das bei Podcasts so als Medium schon eingesetzt hat so ein Stück weit oder sind wir da noch davor?
Nee, ich würde sagen, da sind wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir da in der Form hinkommen. Also erstmal, du hast recht, Podcasts sind angekommen und die werden auch nicht mehr weggehen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube, was man schon merken kann, auch wenn man jetzt jenseits von journalistischen, im weitesten Sinne journalistischen Inhalten spricht oder klassisch Medienhäuser, die Inhalte produzieren, auch Podcasts machen, das ist ja schon länger der Fall. Mittlerweile sind Podcasts auch natürlich in der PR ein ganz fester Kommunikationsbestandteil. Also kein Unternehmen würde jetzt von sich aus sagen, ja, Podcast, das machen wir nicht, das hat ja keinen, das geht wieder weg oder so. Also ich glaube, der Punkt ist nicht der Fall. Die Strategiewechsel vielleicht, die du ansprichst, die bei Plattformen stattgefunden haben, besonders ja bei Spotify, also weg von den Exclusives hin mehr so als Plattform, dass man halt die Inhalte, die noch von Spotify produziert werden, natürlich irgendwie auch ja, überall distribuiert werden sollen, um halt die Reichweite mitzunehmen, um Geld zu verdienen. Das hat ja stattgefunden, das wird sicherlich auch weiter so sein. Ich glaube allerdings, dass das noch nicht so ist, dass es den Holy Grail des Abschöpfens gibt, auch wenn man ja meinen könnte, das ist mit den Promi-Podcasts passiert. Aber auch da hat man ja eine Sättigung schon bemerkt. Nur weil Promi-Podcast XY gut funktioniert, heißt das nicht, dass der nächste auch gut funktioniert. Ein großes Beispiel dafür ist, finde ich, Knossi, der ja irgendwie also als YouTuber super erfolgreich ist und eine große Reichweite mitbringt und auch im Fernsehen durchaus ja irgendwie erfolgreich war. Aber mit dem Podcast funktioniert es nicht so. Auch andere InfluencerInnen, die sehr erfolgreiche Podcasts oder Einzelshows hatten, wurden dann von Unternehmen beauftragt, für die auch Podcasts zu produzieren, der aber überhaupt nicht gehört wird. Also das wurde versucht, irgendwie so abzuschöpfen, ist aber nicht so nachhaltig, wie man sich das versprochen hat.
Also das heißt, die Podcasts müssen immer noch organisch wachsen und auch einen Anklang beim Publikum finden, damit sie funktionieren.
Das sowieso. Ich glaube auch diese Promo-Idee, wie man sie sonst im Internet verfolgt hat, wir pushen Sachen über Social Media und dann werden die schon wahrgenommen. Das ist bei Podcasts tatsächlich schwer einzulösen. Das ist auch irgendwie eine große Frage, die irgendwie immer mehr Leute natürlich beschäftigt. Ich produziere Inhalte und die sollen halt irgendwie auch gehört werden. Wie kann ich dafür sorgen, dass viele Leute das hören?
Wie ist die Branche denn eigentlich so vernetzt? Ist da ein großer Konkurrenzdruck oder hilft man sich gegenseitig aus? Ist da ein großes Miteinander und Zusammenarbeiten?
Also mein Gefühl ist, dass das zunimmt, zumindest der Wunsch nach Kooperation und Austausch. Aber so richtig manifestieren tut sich das bisher zumindest meiner Meinung nach nicht. Einfach weil dann die Budgets für sowas auch oftmals gar nicht ausreichen. Und wenn dann Unternehmen einen Auftrag kriegen für eine Produktion, sind sie halt froh, das machen zu können. Und dann mit Dritten zusammenzuarbeiten, ist dann schwierig. Aber ich habe das Gefühl, wenn man zum Beispiel jetzt bei der All Ears da umherlief, dass ein großes Interesse daran besteht, sich auszutauschen. Ja, wie geht's euch denn? Wie geht ihr mit den Fragen um? Was macht ihr mit KI? Wie kommt ihr an neue Aufträge? So, das sind so ein sehr offener Austausch untereinander findet schon statt, aber in einer wirklichen Zusammenarbeit und Kooperation darin mündet es bisher meiner Meinung nach nicht.
Es gab oder gibt vielleicht ja auch gerade in Deutschland ja auch mal eine sehr große freie Szene an PodcasterInnen, die unter anderem auch gemeinsam Software entwickelt haben und sich da sehr stark vernetzt haben. Gibt's die noch? Wie steht's um die? Weißt du das?
Klar, die gibt's noch. Ich glaube, die hat sich auch sehr diversifiziert. Insofern die freie Szene in Anführungszeichen, da gibt's jetzt noch sozusagen diese ältere Generation, die auch mit der Subscribe-Konferenz sich jahrelang vernetzt und getroffen hat, die es übrigens in diesem Jahr auch erstmal nicht seit der Corona-Zeit geben soll. Was ursprünglich mal aus so einer eher technologischen Faszination fürs Medium-Podcast raus entwickelt hat, so habe ich es jedenfalls immer wahrgenommen. Die gibt es weiterhin. Es gibt aber auch mittlerweile so eine sogenannte freie Szene, die jetzt gar nicht aus so einem technologischen Faszinosum heraus Podcast macht, sondern fast schon aus so einem Social-Media-Gedanken. Also dass einfach Inhalte produziert werden, um ja in Austausch mit anderen Menschen zu kommen. Dann gibt es mittlerweile sehr viele Menschen, so wie mich, die Podcasts für andere produzieren, im kleineren Rahmen, im größeren Rahmen. Und das ist auch eine Szene geworden mittlerweile. Das war ja auch so ein bisschen der Grund für Bounce Audio, also für unser Kollektiv sich zu gründen, dass wir gemerkt haben, hey, es gibt ganz schön viele Leute, die ähnliche Sachen machen, also die Podcasts für andere produzieren und sich da zusammenzuschließen und sich auszutauschen und sich tatsächlich auch gegenseitig zu unterstützen und vielleicht auch mal das ein oder andere Projekt in der Gruppe zu machen, weil es für einen allein zu viel ist. Diese Tendenzen sehe ich durchaus jenseits von unternehmerischen Kontexten, also so in Freelancer-Bereichen.
Aber gerade in diesem Bereich, wo Leute Podcasts machen, ohne Geld damit verdienen zu müssen oder zu wollen, hast du denn den Eindruck, dass das noch so ein Raum ist für Kreativität, für Innovation, also so diese Art Off-Broadway-Theater sozusagen?
Also mein Eindruck ist da eher, dass da wenig Neues passiert. Also im Sinne von neue Formate, neue kreative Entwicklung in dem Sinne. Ich glaube, da wird sich eher besonnen auf den Inhalt und auf Auswahl von GesprächspartnerInnen, Themensetzungen, die gar keinen externen Kriterien standhalten müssen, sondern nur dem eigenen Interesse. Ich mache das, ich rede mit der Person über Thema XY, was mich jetzt in diesem Augenblick interessiert. Und wenn dann noch jemand zuhört, ist es toll. Aber ob das jetzt eine große Reichweite hat und ob das vermarktbar ist, das sind alles so Gedanken, die damit beschäftigen sich dann die Menschen eben nicht. Und das ist auch gut. Und dadurch entsteht dann eine inhaltliche Freiheit. Aber eine formattechnische Freiheit sehe ich da eigentlich nicht, weil die wiederum wäre meiner Meinung nach mit sehr viel Zeit verbunden und viel Trial and Error. Und die Motivation für diese Menschen, das zu tun, ist ja einfach den Content zu machen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, Gespräche zu führen, die zu veröffentlichen und dann vielleicht eher die Community zu bedienen, die man dann schon hat, die vielleicht klein ist und dann auch in den Kommentaren zu dem Podcast sich auszutauschen mit den HörerInnen, aber wie gesagt, nicht aus so einer Marktlogik heraus agierend.
Du hast die Subscribe schon erwähnt. Ich hatte das richtig so geplant für unser Gespräch, dass ich gedacht habe, wir fangen mit einer Konferenz an und hören mit einer Konferenz auf. Im Moment ist tatsächlich geplant, dass sie im Oktober in Berlin stattfinden wird, also und auch wieder veranstaltet von einem so der großen Köpfe der freien Szene in Deutschland aus den Anfangstagen, Tim Pritlove. Wirst du da auch hingehen?
Also ich habe mich auf jeden Fall mit in die Liste eingetragen. Ich habe mich sogar dort bereit erklärt, ja, also wenn Interesse besteht seitens der Szene, dort mich zu engagieren, inhaltlich in der Planung, in der Entwicklung der Konferenz. Ich finde das super spannend. Ich bin auch tatsächlich sehr neugierig, wie die Stimmung auf dieser Konferenz dann sein wird, die sich sicherlich sehr stark abgrenzen wird von der doch sehr marktgetriebenen All Ears zum Beispiel. Ich weiß auch von den Kolleginnen von Haus 1, auch ein ja, Podcast-Label und Produktionsfirma, die auch eine Konferenz planen, soweit ich weiß, Ende November in München. Man merkt ja auch, dass es immer mehr Podcast-Festivals gibt, die zum Beispiel auch im öffentlich-rechtlichen Kontext entstehen. Das heißt beim SWR, ich glaube beim RBB ist dieses Jahr auch noch was geplant. Also das heißt, die Motivation oder der Wunsch zu Austausch und Vernetzung und das Zusammenbringen einer Szene ist total da und das wird sicherlich jetzt auch wieder mehr werden, bin ich mir sicher. Zumal, das ist jetzt total Bauchgefühl und auch flurfunkmäßig bei der All Ears gewesen, habe ich den Eindruck, dass das auch die letzte All Ears gewesen sein könnte.
Dann behalten wir mal die Ohren offen selbst, gemäß diesem Motto sozusagen und schauen mal, wie sich das alles noch entwickelt und vielleicht sprechen wir dann ja mal wieder darüber. Vielen, vielen Dank, Christian Conradi.
Danke dir.
Und damit kommen wir zur Medienkritik. Eines Tages werden alle großen Geschichten aus allen möglichen Blickwinkeln und in allen Genres erzählt worden sein. Das gilt auch für die Geschichte der Kanzlerschaft von Willy Brandt und ihr jähes Ende durch die Enttarnung von Günther Guillaume, ein enger Mitarbeiter Brandts und ein Spion der DDR. Vor 21 Jahren, zu Willy Brandts 90. Geburtstag, entstand dazu der Spielfilm Im Schatten der Macht mit Brandts Sohn Matthias in der Rolle des Guillaume. 10 Jahre später dann eine 90-minütige Doku voller Zeitzeugeninterviews, Erinnerungen an ein Politikerleben von André Schäfer. Jetzt erzählen die FilmemacherInnen Jan Peter und Sandra Naumann die Geschichte erneut. Und damit es nicht langweilig wird, haben sie sich für Willi, Verrat am Kanzler, so heißt ihr Film, ein paar Kniffe überlegt, um, so steht es im Pressetext, Geschichte für ein heutiges Publikum erfahrbar zu machen. Da ist einmal der Einsatz von aktuellen Rap- und Popsongs im Vor- und Abspann, die passende Zeilen enthalten wie »Mit den besten falschen Freunden brauchst du keine echten Feinde«. Das knallt. Im Gesamttext der Doku bleibt es aber ein formeller Ausreißer. Dann ist da die serielle Dramaturgie eines Doku-Mehrteilers. Wir kennen sie inzwischen von Netflix oder aus Podcasts, insbesondere im Bereich True Crime. Erzählt wird nicht mehr rein chronologisch, sondern wir beginnen in Folge 1 mit dem spannendsten Teil der Geschichte, der Enttarnung, und rollen den Hintergrund erst im Anschluss auf. Ganz klar, das funktioniert. Willi, Verrat am Kanzler, wird dadurch von der Geschichtsstunde zum Politthriller. Unterstützt durch einen Fokus auf Dramatik in der Auswahl von Score, Interview-Settings und Schnittbildern. Die größte Besonderheit aber, die sich Peter und Naumann für ihren Film haben einfallen lassen, sie haben dazu ausschließlich Frauen interviewt. Dazu gehören Historikerinnen wie Daniela Münkel und Katja Heuer, Journalistinnen wie Eva-Maria Lemke und Jasmin Mbarek und wenige Zeitzeuginnen. Am interessantesten vermutlich die Journalistin Heli Ihlefeld, die mit Brandt auch ein Verhältnis hatte. Es ist schwer zu sagen, was diese Entscheidung mit der Geschichte macht. Jede Auswahl von InterviewpartnerInnen verändert zwangsläufig die Perspektive auf Ereignisse. Auch wenn zu großen Teilen historische Fakten referiert werden, es befinden sich immer auch genug persönliche Einschätzungen und Schwerpunktsetzungen unter den Wortbeiträgen. Ob der Film Willi, Verrat am Kanzler, damit automatisch Geschichte aus Frauensicht erzählt, damit bin ich mir aber nicht sicher. Wirklich feministisch wirkt der Film, wenn ich das als Mann so sagen kann, nur in Ansätzen. Dadurch etwa, dass er die vielen außerehelichen Verhältnisse überhaupt thematisiert, die Brandt und Guillaume interessanterweise miteinander verbanden. Andererseits werden manche Frauen, wie Jasmin Mbarek, in der Bewerbung des Mehrteilers stark herausgestellt, sie kommen aber kaum substanziell zu Wort. Meiner Ansicht nach am interessantesten die Rolle von Christel Guillaume. In ihr brach sich ein besonderer Konflikt zwischen dem Dienst am Vaterland und dem Frust ihrer Ehebahn. Und vermutlich wurde ihr in einer Brandt-Doku noch nie so viel Platz eingeräumt. Überhaupt ist der vierte Teil des Films, der die Geschehnisse von der Enttarnung bis zum Mauerfall erzählt, vielleicht der beste. Er ermöglicht die meiste Einordnung und Reflexion und wirft kein gutes Licht auf fast alle damals Beteiligten. Ich bin hin und her gerissen, ob ich in Willi ein interessantes dokumentarisches Experiment oder eine gimmickhafte Anbiederung an den Zeitgeist sehen soll. Vielleicht einfach ein bisschen von beidem. Eins kann man aber festhalten. Die Geschichtsschreibung rund um sogenannte große Männer wie Willy Brandt durch neue Blickwinkel aufzubrechen, ist immer etwas Gutes. Anschauen schadet also auf keinen Fall. Willy, Verrat am Kanzler, steht ab morgen, Mittwoch, den 24. April, in der ARD-Mediathek. Eine 90-minütige Fassung läuft am 6. Mai im 1. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Wer uns dort, also auf Social Media, folgen oder erwähnen will, findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, Facebook und Threads. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso. In der nächsten Episode haben wir Anna Duschime zu Gast und wenn Sie die nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast am besten jetzt. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.